Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feldstudie, dem etwas anderen Jagd-Podcast über Psychologie, persönlich und Ethik. Und heute gibt es eine Special-Folge, denn normalerweise spreche ich ja mit jeder Menge Jäger und stelle ihnen allen dieselben Fragen, aber es wurden Stimmen laut, mal ein bisschen was anderes zu machen. Keine Sorge, wir bleiben uns treu. Also die Fragen bleiben die gleichen. Aber heute rede ich mit dem Christian Bender. Lass gern Hallo sagen.
Hallo.
Okay, jetzt genau, jetzt war, glaube ich, das Internet schon kurz weg. Scheiße. Egal. Ihr merkt, das Ganze ist uncut. Es bleibt auch uncut. Den Christian, den hatten wir schon in Folge 3. Und warum der Christian jetzt wieder da ist, wer mich auf meinem Instagram-Kanal verfolgt und wer auch ihn verfolgt, wird gesehen haben, dass wir gemeinsam den Staaten waren. Um genauer zu sein, waren wir in Texas und haben an einer internationalen Konferenz für Schießausbilder teilgenommen. Und wir dachten, das ist so wertvoll, was da passiert ist. Wie können wir das am besten verwursteln? Und dachten uns, wir stellen uns heute selbst die Fragen, die ich sonst immer stelle, in Bezug auf die Schießausbilderkonferenz aus Houston.
Alles, was wir aus den USA mitgenommen haben. Wir waren ja nicht nur auf der Polizeitrainerkonferenz, sondern sowohl du warst jagen, als auch ich waren ja auch noch mal jagen. Das heißt, wir haben ja noch mehr mitgenommen als in Anführungszeichen nur diese echt exklusive Konferenz, ne?
Ich war auch noch Ziegenmelken, falls es irgendwen interessiert. Genau, ich würde mal sagen, normalerweise fange ich ja an mit, wie bist du dazu gekommen? Christian, erzähl mal, wie bist du überhaupt dazu gekommen, sagen wir, wie bist du dazu gekommen, nach Texas zu fliegen? Halten wir es mal
Ich
allgemein.
bin seit 2 Jahren Mitglied bei dieser internationalen Organisation von Polizeischießausbildern, also der IALIFI. Bin dort eingeladen worden vor 2 Jahren und war dann letztes Jahr zum ersten Mal auf der Trainingskonferenz, die immer woanders stattfindet. Letztes Jahr fand sie statt in Palm Beach, also in Florida. Und dieses Jahr fand sie eben statt in Houston und wurde ja gehostet vom Harris County Sheriff's Department, ne, so war das genau richtig. Genau. So, ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich bin eingeladen worden. Also es ist ja eine Invitation-Only-Geschichte. Und da das hilft einfach, da bin ich sehr glücklich und sehr dankbar für diesen Blick über den Tellerrand, den man einfach dadurch ermöglicht bekommt. Weil nur der Blick über den Tellerrand bringt einen ja weiter. Sonst schwimmt man selber nur in der eigenen Suppe rum, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ich nur in meinem eigenen kleinen Suppenteller rumschwimme die ganze Zeit, mit meinen Ansichten, mit dem, was ich selber gelernt habe, dann kann ich ja auch wenig weitergeben, außer meine eigene Suppe. Und
Und die
das
habe ich
ist ja
schon
genau.
30 Jahre so gekocht, ne?
Bitte?
Die habe ich 30 Jahre schon so gekocht.
Ja, so, genau, ne, so machen wir das schon immer. Und den Spruch hat ja auch jeder schon mal gehört. So haben wir das schon immer gemacht. So, und das war, wenn man halt nicht weiß, dass das nur eine ganz kleine Suppenschüssel ist, die aber es aber eben halt über dem Tellerrand weitergeht, dann ist es auch gefährlich, weil man gibt ja auch nur dieses begrenzte Zeug weiter. Und man kann ohne weiteres 30 Jahre lang etwas falsch machen und auch etwas falsch weitergeben. Und durch Glück passiert halt einfach nichts. Aber gerade wir als Ausbilder, sowohl du als auch ich, haben ja nun mal die Verantwortung, uns auch ständig zu hinterfragen und zu gucken, hey, ist das noch State of the Art? Geht es vielleicht besser inzwischen als das, was wir gelernt haben? Guck mal, ich habe den Jagdschein vor 31 Jahren gemacht. Wenn ich jetzt das ausbilden würde, was ich vor 31 Jahren, oh Gott, ich will den Satz gar nicht zu Ende bringen.
Ja,
Ne?
genau. Also du hast schon gesagt, Invitation only. Dazu gibt es noch eine andere Voraussetzung. Und zwar muss man irgendwie anerkannter Schießausbilder sein. Also was heißt irgendwie? Entweder ja behördlich oder ich sage jetzt mal wenig Fantasie, sondern man braucht einen Nachweis, dass man Schießausbilder ist, plus die Einladung eines aktiven Mitglieds.
Genau richtig, genau das, genau richtig. Ich meine, ich musste auch nachweisen, dass ich das beruflich mache. Trotz Einladung musste ich erklären, warum ich denn der Ansicht bin, dahin zu gehören. Ich habe ja auch behördliche Aufträge, die habe ich auch nachgewiesen. Und dann haben die gesagt, okay, Christian, cool, come on board. Ne? Genau. So. Und dann habe ich dich mit reingebracht.
Genau. Ich muss
Ja.
es nur mal kurz vorwegnehmen, weil mich schon ganz viele Leute fragen, kannst du mich nicht mitnehmen? So einfach ist es dann doch nicht.
Genau, richtig. Aber wir bringen ja nun mal alles, was wir dort lernen, bringen wir ja hier mit nach Deutschland.
Genau. So, schon mal zu dem Punkt, warum sind wir da überhaupt hingeflogen oder wie sind wir da überhaupt hingekommen? Ich würde jetzt mal sagen, wir nehmen mal diese komplette Reise mit rein. Wie gesagt, wir waren ja auch jagen und stellen uns mal die erste Frage, beziehungsweise ich stelle sie dir jetzt. Danach werde ich sie natürlich auch aus meiner Sicht beantworten. Was war der prägendste Moment auf dieser Reise?
Der Moment auf dieser Reise war im Gesamtzusammenhang war es, dass man kann sich keinerlei Nachlässigkeit erlauben, man darf keine Abkürzung nehmen. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, nicht zu jedem Zeitpunkt zu 100% online zu sein, im Moment zu sein, wenn wir mit unseren Waffen unterwegs sind. Und weil wir das ja eben halt auf der Trainingskonferenz hatten und ja auch außerhalb der Trainingskonferenz. Und wenn ich das in der Gesamtheit sehe, war genau das für mich das nochmal das Prägendste, dass dieser von mir angenommene Glaubenssatz nicht einfach nur Fantasie ist, sondern ich habe den da nochmal bestätigt bekommen. Man darf sich keinerlei Fokusverlust leisten. Ich meine, wie das geht, hast du mir erklärt, wie man das schafft. Aber das ist für mich das Ding schlechthin. Und wie hast du es empfunden? Was war für dich der prägendste Moment?
Es sind mehrere prägende Momente. Mir fallen gerade zwei ganz konkrete ein. Der eine ist wirklich aus dem schießtechnischen Sinn, der andere ist eher philosophisch. Vielleicht mal aus dem schießtechnischen Sinn. Ich war in einer Ausbildung, ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie exakt hieß, ich glaube Coaching the Problem Shooter. Und dazu muss man auch sagen, auf dieser Konferenz, da sind ein paar hundert Leute. Die sehen alle so ein bisschen aus, wie man sie sich vorstellt. Also nicht wie der Polizist aus den Simpsons, sondern das sind SWAT-Guys und durchtrainiert und riesengroße Typen. Und ich war da schon die einzig teilnehmende Frau. Der zweitjüngste nach mir war noch mal 5 Jahre älter als ich. Und dementsprechend habe ich einfach Aufmerksamkeit auf mich gezogen. Jetzt nicht in dem Sinne von wegen, haha, was machten die da, wie es halt hier oft im deutschen Schießstand ist, sondern ganz, ganz viele interessierte Gesichter, die halt wirklich gefragt haben, hey, was machst denn du hier? Erzähl mal deinen Hintergrund und sowas. Und da ist natürlich immer prägend für mich, dass ich mit meinen zarten 28, ich wurde gestern erst wieder auf 35 geschätzt, doch schon viel erreicht habe. Und ich war in diesem Kurs und da waren noch 10 andere, und ich weiß noch, da waren auch Asiaten mit dabei und der Kanadier war mit dabei. Und ich habe so ein bisschen als Problem-Shooter angefangen. Ne? So, ich hab ja meine Trainingsnamen, an denen wir ja auch hart arbeiten, Christian. Es lief nicht von Anfang an so wie, ich sage jetzt mal, bei den anderen. Ne, ich war jetzt nicht immer die Schlechteste oder so, also das auf gar keinen Fall. Und dann haben wir uns aber durch diesen Kurs 4 Stunden gearbeitet und es gab einen Abschlussdrill. Und das ist ja das wieder, wo ich glücklicherweise mittlerweile meine Stärken entwickelt habe. Da war nämlich wie so dieser Punkt, Performance-Druck. Ne, die haben wirklich Druck aufgebaut. Und es war total süß, der Ausbilder, der hat mich auch immer Doc genannt. So von wegen, ne, wenn ich hier was psychologisch falsch erzähle, korrigiere mich bitte, Doc. Und er hatte mich dann auch extra als Letzte dran genommen und kam dann schon so von wegen, Mädel, ne, zeig mal, was du kannst, weil in deiner Nische musst du jetzt halt auch abliefern. Also die haben echt Druck aufgebaut. Und dann dachte ich mir auch, ja, okay, ich muss jetzt halt abliefern, und hatte tatsächlich 2 von 8 hatten nur eine Clear Round, und ich war eine von den 2, also ich hatte keinen Ausreißer in diesem Drill. Und von meiner Zeit her war ich, glaube, eine Sekunde langsamer oder 1,5 Sekunden langsamer als der Kanadier, der dann eben dieses Ding gewonnen hatte. Na, und das war für mich ein super prägender Moment, weil ich echt Druck hatte. Ne? Ich hatte eh schon immer so alle Augen so ein bisschen auf mich. Na, nicht im negativen Sinne. Und dann noch in dieser Klasse, wo die zwei, die haben viele, viele psychologische Aspekte mit aufgenommen, wo die zwei richtig Druck aufgebaut haben, und da dann wirklich zu sagen, okay, ja gut, dann muss ich jetzt halt auch liefern. Und das war dann total süß, als ich zurück dann ins Hotel kam, weil ich danach war noch anderer Kurs und sowas, hatte ich mir dann auch den Spitznamen Miss Performance eingefangen, was für mich die totale Bestätigung war, aber es war jetzt natürlich auch kein Zuckerschlecken. Ne? Das hätte auch, wo wir halt wieder beim Thema Performance unter Stress sind, ne, es ist halt eine dünne Linie, auf der ich mich da bewege. Und es ist halt
Klar.
verdammt viel Kraft, diese dünne Linie zu halten und zu sagen, okay, ich erlaube mir jetzt keinen Ausreißer nach links und rechts, im wahrsten Sinne des Wortes. Also das war krass prägend und so philosophisch prägend war am letzten Tag oder am vorletzten Tag der Konferenz kam ja der Sheriff Mark Lamb und der hat eine echt krasse Keynote gehalten. Und ich muss sagen, ich meine, okay, ich bin ein emotionaler Mensch, ich weine sehr schnell. Ich habe bei der Keynote, und das war eigentlich ein festlicher Abend so, ne? Das war ein riesen Bankett und runde Tische und alle gefeiert und sich gefreut. Und dann kam der mit dieser Keynote und ich musste echt heulen. Also, und
Ich weiß, was du meinst. Ich folge dir ja schon seit langer Zeit. Ich folge dir ja schon seit langer Zeit. Und als ich das damals auf den sozialen Medien gelesen habe, was ihm da familiärerseits passiert ist, also der Verlust seines Sohnes, seiner Enkelin und, boah, muss selber wiederholen, und seiner Schwiegertochter, durch diesen Autounfall, verursacht durch jemand anders, durch einen betrunkenen und bekifften Fahrer. Also, es ist genau die Stelle. Ich weiß, wir saßen an einem Tisch. Ich habe auch schon wieder Tränen in den Augen gehabt. Ja, Entschuldigung. Aber das ist die Stelle auf jeden Fall, ne?
ja, und das war wirklich, und er hatte einen Satz gesagt, und den nehme ich mir gerade auch stark zu Herzen, also surrender the outcome.
Surrender the outcome.
Und das ist sowas, wo ich sage, okay, krass prägender Moment, ne, für alle, die nicht wissen, was das bedeutet. Ich benutze es auch ganz oft bei mir in den Coachings, wirklich dieser Fokus auf das, was kann ich kontrollieren. Na, und das ist wieder was, also unfassbar wichtig. Und egal, ob ich das jetzt im jagdlichen, im Schießkontext nehme, im Lebenskontext, ne, das ist unfassbar, unfassbar wertvoll.
Die Prozessorientierung letztendlich, wenn wir uns, ne, auf
Ja.
das kontrollieren, was auf das konzentrieren, was vor uns liegt, was wir direkt kontrollieren können und nicht auf das vielleicht, was rauskommen soll, Wunschdenken.
Ja.
Ja.
Krasser Satz auf jeden Fall. Na, ich
Surrender the outcome.
gehe mal weiter in den Fragen. Auf diese Wochen in Texas, gibt es da eine bestimmte Erfahrung, die dich in deiner Einstellung stark beeinflusst hat?
Was mich beeinflusst hat, oder was mich positiv beeinflusst, was mich bestärkt hat, war die Professionalität, in der alle dort unterwegs waren. Aber von bis. Also das fing an der, das klingt jetzt lachhaft, ne, aber das war der Empfang, das waren die, ich sage, nenne es jetzt mal Office Girls, die uns in Empfang genommen haben, bis hin nachher zu der gesamten Thematik auf dem Schießstand. Ich hatte nicht einen Augenblick, wo ich gedacht habe, das ist aber unprofessionell. Also dieses Thema die Professionalität ist eine Haltung, was ja auch unser Grundsatz ist. Das habe ich extrem stark dort auch gespürt, und das war dieses verbindende Element. Das war dieses verbindende Element. Das war ja auch ein Stolz, mit dem alle dort diese Haltung gelebt haben einfach. Da hat ja keiner drüber gesprochen. Es war einfach selbstverständlich.
Ja.
Ja, das ist etwas. Professionalität ist eine Haltung. Ja, Amateurhaftigkeit ist auch eine Haltung. Ja, und die war dort, die glänzte dort Gott sei Dank durch Abwesenheit. In
Ja,
jedem
ja.
Kurs, bei jedem Teilnehmer auf der Konferenz, auch wenn die Leistungslevels vielleicht unterschiedlich waren, aber sie hatten alle eine Haltung.
Ja.
Und das hat ein sehr, sehr gutes Gefühl gegeben. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich mir auch bei uns für die Jagd wünsche, dass wir uns in der Haltung ändern, dass wir stolz drauf werden, professionell zu agieren, und zwar in allen Belangen. Jagd ist sowas Tolles und ist so ein verbindendes Element. Jäger zu sein, ist auch eine Haltung. Also, und dazu gehört eben halt ganz, ganz, ganz viel. Ganz, ganz, ganz viel Professionalität. Von bis.
Ja.
Und Professionalität ist nichts Negatives, ganz im Gegenteil. Das ist was unglaublich Positives und ist einfach eine Haltung. Es ist eine Ernsthaftigkeit, es ist eine Achtsamkeit, es ist ein Bewusstsein, ich sag mal, auch für die kleinen Dinge. Für die
Ja.
kleinen Dinge. Ja, und das wirkt nach, das wirkt immer noch bei mir. Und
Ja.
was halt, ja, das würde ich mir, das wünsche ich mir so sehr.
Also das ist auch die prägende Erfahrung. Schließe ich mich an, was mir da noch stark mit dazu kommt, Thema Sicherheit, ne? Und Sicherheit, wir in Deutschland, ist ja so ein bisschen, es löste sich ein Schuss und oh, lad bloß deine Waffe nicht durch und lauter solche Sachen. Aber auch da, Sicherheit liegt ja nur in meiner Kontrolle. Na, weil eine Waffe ist nicht gefährlich, wenn sie am Boden liegt. Es ist gefährlich ab dem Moment, wenn ich sie aufhebe und falsch handhabe. Na, und da dieser Punkt, und das war ja auch, also was ich total eindrucksvoll fand, man muss sich da sogenannt Safety checken lassen. Na, und das sind Leute, die kennen alle die vier Sicherheitsregeln auswendig. Die machen Ausbildungen, die haben keine Ahnung, was für Qualitäten. Und da kommst du aber erstmal hin. Na, hast schon nachgewiesen, ich bin Ausbilder, ich habe einen Grund, warum ich hier bin. Hast das alles schon nachgewiesen und dann wird dir erstmal beigebracht, da vorne ist die sichere Richtung und das sind die Kommandos und so erwarten wir, dass du deine Waffe behandelst. Na, das ist jetzt für niemanden was Neues da, aber ich finde, dieser Move zu sagen, ihr stellt euch jetzt alle da und wenn ihr zu 100 seid, stellt ihr jetzt euch da hin und zeigt uns auch, dass ihr es verstanden habt.
Genau, und keiner sieht das als persönlichen Angriff, sondern genau das ist nämlich die Sache. Das gehört zur Professionalität. Keiner sagt, nee, ich kann das doch. Denkst du, ich bin doof? Nein, es wird einfach gemacht. Weil es gehört dazu. Das ist eine Haltungssache. Das ist kein persönlicher Angriff, sondern hey, wir schauen uns das jetzt nochmal an. Wir machen das gemeinsam. Und es zeigt eben, ob man die vier Sicherheitsregeln nicht nur auswendig kennt, sondern ob man sie verinnerlicht hat und in der Lage ist, unbewusst umzusetzen, also sie zu leben. Ja, das ist ja letztendlich der neuralgische Punkt, der da nochmal abgeprüft wird. Sie werden zwar auch abgefragt und dann wird in die Tiefe gegangen, was es bedeutet. Und da wird ja auch nochmal sichtbar, wer sie einfach nur auswendig gelernt hat und nachplappern kann oder wer sie verstanden hat. Das ist ja, also wer zwischen den wenigen Zeilen dort lesen kann. Ne? Ja, und das ist auch für mich der springende Punkt. Dieses Thema der Professionalität ist eine Haltung. Sicherheit ist eine Frage der Haltung und sie ist Teil der Professionalität.
Ja.
Ja, sie ist Teil der Professionalität. Und das ist einfach ein schönes Gefühl dort gewesen.
Ja. Also auf jeden Fall was mich nochmal beeinflusst hat. Ich gehe mal weiter. Ethik und Verantwortung. Ich meine, in der Jagd können wir mal auch von unseren Jagdgeschichten erzählen. Ne, die erste Frage, die ich da immer stelle, ist, Jagen ist für viele eine Passion, für manche eine Verantwortung. Wie würdest du es für dich beschreiben? Die Antwort von dir kennen wir schon. Ich hatte jetzt auch überlegt, einfach zu sagen, okay, Training ist ja für viele eine Passion, für manche eine Verantwortung. Wie siehst du das gerade nach Texas?
Naja, gut, also die Passion, auch die ich dort kennengelernt habe von den Jägern vor Ort, die ist ja nicht weniger als bei uns. Und auch sie sind und sie auch sie nehmen ihre Verantwortung sehr, sehr stark wahr. Also es findet vielleicht in einem anderen Setting statt, weil ich meine, die Hälfte von, nicht die Hälfte, wie war es, 90% von Texas ist eingezäunt, ne? Und deswegen ist letztendlich alles an Jagd dort irgendwie in Anführungszeichen Gatterjagd. Nur es sind Gatter, die sind ein bisschen größer als das, was wir als Gatter kennen, ja. Es sind Gatter, die sind so groß wie Saarland oder wie Hamburg oder Berlin halt, ne? So, ja, ist ja so.
Texas ist größer als Deutschland.
Texas ist weitaus größer als Deutschland, ne? Es ist alles kein Widerspruch. Passion und Verantwortung und auch Professionalität ist überhaupt kein Widerspruch, sondern es ist eher ein magisches Dreieck. Ja? Die nehmen ihre Jagd dort mit sehr, sehr viel Verantwortung wahr, nur eben halt unter anderen Umständen als bei uns. Das darf man nicht vergessen. Und das, das Zu dieser Verantwortung kommt eben auch das Thema Sicherheit. Das muss man einfach sagen. Auch auf der Ranch, wo ich jagen war, da war das Thema der Waffenhandhabung. Ich meine, ich guckte ja ganz genau hin. So, und dann hast du irgendwelche Leute, die sehen aus unserer Sicht vielleicht relativ wild aus. Gummistiefel, kurze Hose, Cowboyhut, ein Tanktop und kommen da gerade von ihrem Ansitz. Ja, aber keiner von denen schwenkt mit der Mündung in der Gegend rum, wie wir es bei uns von den Schießständen kennen oder von Treib- und Drückjagden. Das ist einfach Fakt. Das ist was anderes. Die sind achtsamer, die sind verantwortungsvoller, die sind professioneller, was das angeht. Okay, sie tragen kein Loden. Jetzt kann man sagen,
Und sie benutzen Eiersysteme.
Das sind andere Systeme. Ja. So, ne? So, das eine schließt das andere nicht aus. Man muss in Anführungszeichen den Amis aber sagen, aber nachsagen, positiv, sie sind professioneller, sie handhaben ihre Waffen weitaus verantwortungsvoller als bei uns. Das muss ich leider so sagen. Ich bin seit 31 Jahren dabei. Das maße ich mir jetzt mal an.
Ja. Spannend, eine bestimmte kontroverse These, aber da sind wir halt auch, wie sage ich immer so schön, unser europäisch hohes Ross, von dem wir halt denken, so wie wir es machen, ist es richtig. Und was der Amerikaner jetzt anders macht, ist es halt falsch. Und ich muss ja sagen, ich war ja mit Kevin unterwegs, also mit Kevin Reese, für wem das ein Begriff ist, und war mit dem auf der Selma Ranch jagen. Und ja, er hat mir ein AR-System in die Hand gedrückt. Er hatte selbst irgendeine zusammengebastelte Waffe dabei, die er gerade testet und für irgendein Gun Magazine reviewed. Und dann stand ich halt auch erstmal da, ne? Und ich meine, ich kenne AR-Systeme. Ich würde niemals in Deutschland mit einem jagen gehen, obwohl es am Ende des Tages auch scheißegal ist. Aber so ist halt meine Einstellung dazu. Ist, glaube ich, auch eine gute Einstellung, wie auch immer. Na, dann hat er mir die in die Hand gedrückt und hat ihm auch gesagt, Kevin, erklär mir das bitte erstmal. Und er war so, was denkst du denn? Wir gehen jetzt eh erstmal einschießen. Ich lasse dich damit nicht sofort raus und los, sondern wir gehen jetzt einschießen. Ich erkläre dir die Waffe, ich erkläre dir das Kaliber und vorher brauchen wir ja gar nicht eine Abfahrt zu machen. Na? Und das ist natürlich was. Vielleicht habe ich durch meinen Blick auf, oh Gott, jetzt sind wir bei den Texanern, da ist Wilder Westen, da gar nicht mit gerechnet. Na, aber dann waren wir halt erstmal auch mal einschießen. Dann hat er mir seine Waffe gezeigt, das Kaliber gezeigt, was er testet. Na, wie gesagt, also ich habe da auch ein YouTube-Video zu, kann man sich drüber streiten? Haben die jetzt zu wenig Dampf oder wie auch immer? Ne? Andere Sitten sind halt schon, auch Thema Kopfschuss und sowas ist da drüben ja ein Ding. Aber zu keinem Zeitpunkt habe ich mich unwohl gefühlt. Zu keinem Zeitpunkt war irgendwie was, wo ich mir dachte, da muss ich jetzt aber Angst um mein Leben haben, sondern es wurde vorbildlich nach den vier Sicherheitsregeln. Ich habe nie in irgendeine Mündung geschaut. Ne? Die Waffen waren alle top. Ne? Das Einschießen ist gut gelaufen. Und dann, als wir auf Ansitz waren, ging es halt auch so weiter. Ich kam mir zwar ein bisschen befremdlich vor, da sitzt du dann mit dem AR-System vor dir und hast halt deinen Halbautomaten und dann sagt er halt, naja, umso mehr Hawks du erwischt, umso besser. Die sind hier eine verdammte Plage. Na? Und aber schieß nicht, wenn du dich unwohl fühlst und lauter solche Sachen. Ne? Das ist nicht, ich meine, es gibt auch sicherlich diese Helikopterjagden, wo es nur darum geht, Schaden anzurichten unter den Hawks. Ne? Aber das, wie ich es erlebt habe, ohne zu meckern. Und da würde ich auch sagen, da übernehmen die Verantwortung. Es gehört auch sicherlich Passion dazu da drüben. Ne? Also jeder zweite Texaner jagt, glaube ich. Ich hab mir auch beigebracht, gerade diese Hawks, die darfst du generell immer und überall, egal wer du gerade bist. Hauptsache, der Schaden hält sich, beziehungsweise der Schaden wird eingedämmt und die sind ja wirklich außer
Schaden, ja, genau.
Kontrolle.
Ja.
Also da definitiv anders, aber ich würde sagen, trotzdem verantwortungsvoll und passioniert, was da drüben abgeht.
100%. Und die sind, jeder Einzelne, wo ich dort war, die haben das Fleisch mitgenommen. Also es war jetzt eine Spaßballerei oder sonst was. War auch nicht wirklich, Trophäen waren denen auch egal. Die wollten alle nur das Fleisch.
Ja.
So, das muss man, also so, und klar, dieses Thema mit den Hawks, dass die verursachen Schäden, die können wir uns hier in Deutschland nicht vorstellen. Das, was wir hier haben, Wildschaden, das ist Luxus, den hätten die gerne da drüben. Das sind Pfennige. Das sind Milliarden, die das da drüben halt eben kostet. Das ist eine andere, das sind andere Dimensionen. Das darf man eben nicht, nicht vergessen. Ne?
Da habe ich auch in einem YouTube-Video was zu, weil in der einen Nacht waren, das sind ja auch Rotten, die sind deutlich größer. Ich meine, ich habe auch meine 30er Rotten im Revier, aber die gehen da auch mal hoch auf 40, 50, 60. Dazu muss man sagen, die Feral Hawks, die kriegen zweimal im Jahr mindestens Junge. Und zwar, ich glaube, pro Bache bis zu 15 Stück. Also
Die
das.
haben ja auch, die haben ja keinen Winter, wo mal was kaputt gehen kann. Das darfst du nicht vergessen. Die haben, das ist ja eine ganz andere Veranstaltung da.
Da wird es nicht kälter als 20 Grad Celsius, meine ich, ne?
Ja, die haben ja, gut, dann haben die ihre Wetterphänomene, aber das ist eben halt nicht, wo es dann,
Ja.
aber wo das Wetter, ich sag mal, kaum ein regulierender Faktor ist. Es ist einfach was anderes. Und es ist wichtig, dass wir das auch im Kontext sehen. Das ist eben, ne, so, was toll auch, was du eben gerade sagtest, übrigens diese Helikoptergeschichte auch, da bin ich jetzt auch gar kein Freund von, hat man mich auch gefragt, ob ich das machen möchte. Dann habe ich gesagt, für mich, ich habe wenig Erfahrung von einer bewegenden Plattform auf sich bewegende Ziele zu schießen. Nicht, dass ich das nicht schon mal gemacht hätte, aber ich mache das nicht auf, mach das nicht auf Lebewesen, so, auf Wild jetzt, ne? Das muss nicht sein. Auch da ist die Realität. Mancherort geht es nicht anders, als das so zu machen. Das darf man auch nicht vergessen. Also bevor wir da den, ich sage jetzt mal, unseren moralischen Zeigefinger erheben, sind wir angehalten, uns in die Situation von den anderen zu versetzen, die Welt aus den Augen der anderen zu sehen. Und das ist manchmal so ein bisschen, geht dem deutschen Weidmann manchmal so ein bisschen ab, finde ich.
Ja.
Ja, also,
Naja,
ich
wie
weiß nicht, wie
gesagt,
deine,
erhobener
ne?
Zeigefinger, moralischer Zeigefinger. Und da
Ja.
ist auch wieder dieser Punkt, was mir ja so wichtig ist, wo ich ja auch bei mir drauf gucke. Erstmal fasse ich mir an die eigene Nase und
Ja.
frage mich, mache ich das denn alles überhaupt richtig? Stimmt das so, wie ich es mache? Auch unter dem Aspekt, kann ich das so weitergeben? Ne? Weil, ich meine, es kommen halt doch einige Leute ins Coaching und auf Seminare. Na, das sind alles Multiplikatoren. Und
Ja, natürlich.
da das
Ja.
Richtige mitzugeben. Und ich meine, diese Schießwelt in Deutschland, sie wird immer mehr und immer mehr Leute, die aufkommen und sagen, okay, jetzt bin ich hier auch Schießtrainer, ist kein geschützter Begriff und wie auch immer. Und ich kann das doch. Oder schauen wir mal in die Kreisjägerschaften. Wo der Schießobmann der wird, der im letzten Jahr am besten bestanden hat und sowas. Na, wo wir wieder beim Thema Professionalität sind. Und da ist eben dieser Punkt, an die eigene Nase fassen, egal in welcher Situation oder in welcher Position ich bin und wirklich auch gucken, mache ich denn in erster Linie alles richtig oder versuche ich alles richtig zu machen? Ne? Da sind wir wieder an dem Punkt, Menschen sind nicht frei von Fehlern, aber ich muss alles dafür tun, die Fehler zu verhindern, die Fehler auszubügeln. Und ja, nicht weiterzugeben. Und
Genau. Den Prozess richtig machen, ne? Das kontrollieren, also mich auf das fokussieren, was ich kontrollieren kann. Und in dem Fall das ist erstmal die Na eigene Nase, die kann ich kontrollieren. Und das, was ich mit meinen Händen mache oder auch das, was ich mit meinem Mund sage, das kann ich kontrollieren. Und das erstmal hinterfragen und gerade ziehen. Ja.
Das ist eigentlich, wir beantworten schon gerade die nächste Frage, ne? Dieser gibt es einen
Ja,
bestimmten Grundsatz.
ich wollte noch eine Sache einhaken, und zwar dieses Thema, wo du sagtest, AR-System, ne? Wo du sagtest, AR-System. Ich finde auch, also letztendlich, die verschießen das, was auch Repetierbüchsen verschießen, das jetzt 223 ist, was Standard-AR ist, oder 308, AR-10. In den USA da gibt es Waffen, und da gibt es ja Patronen, die kennen wir alle hier nicht, leider, weil sie sind sehr, sehr lehrreich. Letztendlich ist es ja egal, aus welchem System ich irgendwas verschieße. Alles andere liegt im Auge des Betrachters und macht dann der Betrachter daraus. Ne? So, wenn du zum Beispiel an deinem AR-System, von mir ist auch ein Kalaschnikow-System, irgendwas, was unsexy ist, was der standarddeutsche Weidmann eingeprügelt bekommt, es sei nicht weidmännisch, was, ne, so,
Dem System
Das, mir ist es doch lieber, dass jemand sicher ist mit so etwas, sicher mit seinem Werkzeug ist. Und dann ist es mir in erster Linie erstmal egal, wie das Ding aussieht. Ich bin überhaupt kein Freund von den einläufigen Kipplaufbüchsen. Ich halte sie für total unweitmännisch, meine persönliche Sicht. Allerdings, wenn du jemanden hast, der damit sicher und schnell ist, wiederholbar, ja, who am I to judge? So, das Gleiche wünsche ich mir halt grundsätzlich. Das ist ja, es ist ja eine Einstellungssache. Ne? So, und da sind sie da drüben einfach offener. Ne? Sie sagen, okay, das ist das Werkzeug. Damit erledigst du jetzt deinen jagdlichen Auftrag und das bitte professionell. Und wenn du dich mit deinem Werkzeug benimmst wie ein Volldödel, dann fliegst du halt raus. So.
Ja. Und das
Ne?
sowohl auf der Jagd als auch auf der Konferenz.
Natürlich.
Genau in diese Richtung. Ich meinte nur, ich selbst, ich finde es einfach nicht schön, damit jagen zu gehen, aber ich
Sie sind
würde niemals
unpraktisch.
dorthin gehen, jemanden dafür zu verurteilen. Zu sagen, ey, du rennst jetzt mit einer AR-15 oder einer AR-10 da draußen rum. Was fällt dir eigentlich ein? Ja,
Ja.
wenn du es richtig handhabst, wenn du die Grundsätze der Waldgerechtigkeit machst, ist doch wurscht. Na, so, und da darf doch auch jeder Jäger seine eigene Meinung haben. Aber nur weil ich eine eigene Meinung habe, heißt das noch lange nicht, dass die Meinung der anderen beschissen ist. Na, und das ist so das, was mir auch stark, ne, Texas gezeigt hat. Ne, ich hatte definitiv Meinungen und Vorurteile, als ich dahin bin. Wie auch anders. Ich meine, wir leben halt in unserem Kulturkreis, die leben in ihrem Kulturkreis. Natürlich werden wir Meinungen entwickeln, aber es ist auch wichtig, die zu überprüfen. Und ich habe sie überprüft und gesagt, na okay, nicht alles, was ich mir im Kopf ausgemalt habe, stimmt. Sowohl in die positive als auch in die negative Richtung. Na, also, aber ich bin hingeflogen, ich habe mir ein Bild davon gemacht und habe daraus wieder gelernt. Und
Absolut.
das ist eben auch dieser Grundsatz, wenn wir mal dabei sind, oder die Ethik. Na, ich meine, ich bin so gut. Es kann in meiner menschlichen Fehlerhaftigkeit weitgerecht unterwegs. Na, mir ist Tierleid das Schlimmste, was passieren kann. Für mich steht an oberster Stelle die Tierliebe. Die Wege, die ich dahin brauche, um das zu machen, sind vielfältig und ich möchte mir alles offen halten. Ich möchte offen sein für weiteres Lernen, weil egal was es ist, ich kann immer dazu lernen. Ich kann auch von jedem was lernen. Na, und selbst wenn ich von dieser Person lerne, was ich nicht möchte, habe ich was gelernt. Und das ist eben was, was ich in Deutschland super vermisse. Und das hat mich in Amerika auch noch mal wirklich geprägt auf dieser Konferenz. Na, ich sage es jetzt mal, ich als kleines Mäuschen, wie viele da zu mir kamen und sagten, hey, du bist Psychologin. Das ist so verdammt wichtig in diesem ganzen Schießkontext. Und die Amerikaner sind schon weiter. Also jeden Kurs, den ich
Ja, auf
bezogen
jeden Fall.
habe dort, jeder Kurs hatte die mentale Komponente. Und in Deutschland werde ich immer noch beleidigt von jeden Mengen Leuten, die meinen, sie sind gut genug, dass sie diesen Scheiß nicht bräuchten und das, was für Mädchen ist. Und da hört für mich Waldgerechtigkeit auf. Und ich komme jetzt gleich in so einen richtigen Rage-Mode, weil ich schreibe ja mit jedem
Merkt
Artikel.
es schon, leg los.
Jeder, der mir folgt, weiß, dass ich jede Person anschreibe. Einfach aus dem Interesse, wer folgt mir? Ne? Ich zeige mein Leben online. Ne? Du zeigst mir ein bisschen was von deinem Leben. Und ich bekomme so oft Nachrichten, weil ich auch frage, hey, wie sieht's aus? Hast du denn schon was erlebt? Und wie lief's und sowas? Und ich frage natürlich auch, okay, was machst du? Weiterbildung, bist interessiert, blablabla. Und es kommen so viele, die mir sagen, warum? Wozu? Brauche ich nicht. Ich kann doch schießen. Und Christian, du und ich, wie wir hier sitzen, ich würde mal behaupten, wir können gut schießen. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, wir können gut schießen. Und ich und du, wir sind beide an dem Punkt, wo wir sagen, ja, aber was ist da noch? Ich kann mich jeden Tag mit allem, was ich tue, ich kann jeden Tag aufstehen und mir denken, was mache ich heute besser? Warum verdammt machen wir das nicht auf Jagd? Oder warum verdammt machen das nicht alle auf Jagd?
Das ist etwas, was mich seit tatsächlich Jahrzehnten, was mich seit Jahrzehnten umtreibt, 31 Jahre, wo ich jetzt den Jagdschein habe, wo ich mich immer gefragt habe, du kennst den Satz auch, jagdlich reicht das.
Ja, jag dich ausrennen.
Das ist für mich die absolute Aufgabe.
Ja.
Also Aufgabe im Sinne von aufgeben. Das ist wirklich dieses, ja, jagdlich reicht das. Ich schieße doch nur jagdlich. Da denke ich mir, wo kommt denn das nur her? Du musst sagen, ich schieße jagdlich oder mein Kontext ist jagdlich. Ich kann gar nicht gut genug sein.
Ja,
Aber
es geht
dieses
um Leben und
jagdlich
Tod.
reicht das, dass da jemand mit seiner, wie auch, ich wollte gerade fast sagen, Drilling, das habe ich gesagt, dass er gerade mal so auf dem Schießstand unter perfekten Bedingungen es gerade mal schafft, 3 Schuss auf so einen Bierdeckel oder größer zu bringen und dann sagt, jagdlich reicht das. Da könnte sie, jetzt komme ich in Rage-Modus, ne? Weil ich finde, das ist amateurhaft, das ist noch nicht mal amateurhaft, das ist Glücksspielermentalität beim Schuss auf Lebewesen. Also jeder, der wirklich dieses Ding noch von sich gibt, der Bierdeckel reicht. Und das, ja, das unter perfekten Bedingungen auf dem Schießstand. Das ist doch wirklich unterschriebene Anspruchslosigkeit. Und dann ist es auch so selbstgerecht, ne? Weil der und der und der, die sagen das ja auch.
Ja.
Jagdlich reicht das. Ich denke mir, Alter, jagdlich reicht gar nichts.
Ja.
Weil das kann nicht gut genug sein. Aber Menschen das Gefühl zu geben, du machst da einen flintenähnlichen Streukreis unter perfekten Bedingungen mit perfekter Auflage, pflasterst du eine ganze Packung normal verteilt auf die Scheibe und dann denkst du dir, das ist ausreichend, wenn du auf Jagd gehst und da ist niemand, der dir sagt, pass mal auf, ich würde erstmal an deiner Stelle nicht auf Jagd gehen, bevor du nicht, ich sage jetzt mal, 50 mm hinbekommst, wiederholgenau, unter perfekten Bedingungen. Wir sind komplett weg vom Thema, aber ich glaube, es ist wichtig, mal darüber zu sprechen, diese Anspruchslosigkeit, die da herrscht. Und die haben sie drüben in den USA nicht. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Ne,
Ja.
die haben sie dort nicht. Und das ist was ich mir wünsche, was sich bei uns mal entwickeln würde und wo ich aber immer wieder sehe, dass wir Gegenwind bekommen, wenn wir versuchen, den Anspruch zu erhöhen und mal klar zu machen, pass auf, Leute, nein, der Bierdeckel reicht jagdlich eben nicht. Er ist noch nicht mal ein Anfang. Er zeigt ja gerade mal, dass du ungefähr in die grobe Richtung triffst, wiederholgenau.
Ja.
Ne?
Und das ist ein super wichtiger Punkt, Thema Anfeindungen, wo ich für meinen Teil merke, ich bin deutlich leiser geworden, weil der Gegenwind so krass ist und dieser Punkt ist, und das mache ich ja sowohl mit meinen Angeboten, als auch mit meinem Social Media Account, ist ja einen Finger in die Wunde zu legen und den Leuten zu sagen, ihr seid nicht gut genug. Aber das heißt ja nicht, dass ich den Leuten sage, du als Person bist scheiße, sondern es geht darum, dass wir uns als Jäger es nicht erlauben können, am Bare Minimum zu kratzen, wenn es da draußen um Leben und Tod geht. Und es, also wer das schon als Beleidigung auffasst, zu sagen, es gibt Raum, sich zu verbessern, wo sind wir wieder bei diesem typischen Ego-Problem? Ich kann nicht hören, dass ich Fehler habe. Und ich verstehe, wenn man Ego hat, ich verstehe, dass das irgendwo auch wichtig ist. Ne? Unser Gehirn erzählt uns von früh bis spät, dass wir der beste Mensch auf diesem Planeten sind. Aber ich muss, und das ist auch, was mir die Konferenz gezeigt hat, ich muss mein Ego draußen lassen, um ein guter Ausbilder zu sein, um ein guter Jäger zu sein, um ein guter Schütze zu sein. Und ich verstehe es nicht, also doch, ich verstehe es. Allein von den ganzen psychologischen Konzepten, warum es Menschen gibt, die so viel Ego haben. Aber ich verstehe es nicht, wie ich als Jäger nicht mein Ego draußen lassen kann. Ne, ich verstehe nicht, wie ich mich nicht verbessern möchte. Und ich verstehe schon dreimal nicht, wie ich eine Person beleidigen kann, die sich dafür einsetzt, dass wir Jäger besser werden. Und da sind wir an dem Punkt, in die deutsche Jagd steht auf der Kippe.
Ja,
Ne, das
krass. Wegen der Amateurhaftigkeit, die gelebt wird, ne? Ganz klar.
so, und wir tun uns allen nichts Gutes, wenn wir so weitermachen wie jetzt.
Ja. Du hast die Anfeindungen in deinem Bereich. Ich habe die ja oft auch logischerweise, nicht nur log leider logischerweise, aber ich habe sie ja, ich krieg sie ja auch. Das sind häufig die Menschen, die es nicht schaffen, über den Tellerrand zu gucken, die eben sagen, ja, für mich reicht das. Das ist dann wieder diese komplette Anspruchslosigkeit. insgesamt. Und die sagen, ja, mir ist das noch nie passiert, deswegen braucht es niemand, zum Beispiel. Ne? Weil der Horizont fehlt einfach, weil die Möglichkeit offensichtlich fehlt oder die Fähigkeit fehlt, sich vorzustellen, was kann passieren außerhalb von meinem eigenen Tunnel, in dem ich mich bisher immer oder in dem ich mich bisher bewegen durfte, wenn man das immer so eine Normalverteilung sieht, ne? Nur weil noch keine Tail-Events eingetreten sind bei jemandem im Leben. Ja, denken Sie dann, ja, die Tail-Events sind egal. Da brauche ich mich nicht. Mir passiert es nicht. Ne? Das ist wie wenn jemand beim Fallschirmspringen auf einmal der Ansicht ist, ohne Reserve springen zu müssen, weil er ist ja schon tausendmal gesprungen und es ist noch nichts passiert. Ne? So insgesamt. Ich glaube, dass die Wurzel oder eine mögliche Wurzel davon ist, warum unsere Erfahrung in den USA so gewesen ist, wie sie ist. Waffen sind dort drüben was vollkommen Normales. Sie sind Teil der Kultur. Deswegen gehen sie auch sicherer mit den Dingern um und selbstverständlicher. Ja, deswegen sind diese vier Sicherheitsregeln, die Cardinal Rules of Gun Safety, auch einfach so selbstverständlich. Jeder lebt sie. Ja, Waffen sind was Normales. Jagd ist was Normales. Es sind keine Privilegien. Wir haben in Deutschland das Problem, glaube ich. Und in dem Fall muss ich das Wort Problem bewusst benutzen. Jagd und Waffenbesitz sind ein Privileg. Sie heben den Jäger und den Schützen und auch den Berufswaffenträger vom Rest der Bevölkerung ab. Und dann kommt das Ego ins Spiel. Da kommt das Ego ins Spiel. Das Ego bekommt natürlich einen unheimlichen Boost dadurch, dass jemand auf einmal in Deutschland eine Waffe führt, ob beruflich, ob auf der Jagd oder eben halt beim Sport. Das ist was Besonderes. Und der Mensch bezieht das dann sehr gerne auf sich. Ich bin was Besonderes. Und dadurch kommt, das ist nur meine Einschätzung, nur meine Analyse, dadurch kommt dann auch diese Haltung, ja, ich brauche ja dieses und jenes nicht. Weil ich habe ja bereits dieses Privileg. Das muss ich jetzt nicht, ich muss nicht noch mehr machen. So insgesamt. Und dann kommt dadurch das, was man auf Englisch dann halt als Complacency betrachtet, ne? Diese so ein bisschen Selbstgerechtigkeit und so weiter dazu. Ich glaube, das ist ein ganz großer Teil. Und wo ich noch kein Gegenmittel gefunden habe, auch in der Kommunikation nicht. Ne?
Also ich würde sagen, ne, wenn wir schon bei, sagen wir mal, Grundsatz oder Jagdethik sind, nach der wir handeln, was ich für mich gerade in meinem kleinen Rage-Mode rausgearbeitet habe, ist dieser Punkt, negativ formuliert, ich bin nicht gut genug, na, beziehungsweise positiv formuliert, ich kann mich immer verbessern. Na, und das ist das, was ich eigentlich als Minimum erwarte von jedem, der mit einer scharfen Waffe da draußen rumläuft.
Ich meine, es hilft auch in anderen Lebensbereichen, das darfst du nicht vergessen. So, wir können beide in unseren Rage-Mode verfallen. Jeder von uns hat irgendwie irgendwo Ego. Ich habe auch Ego-Probleme, bin ich ganz ehrlich. Ich bin auch noch nicht hoch erleuchtet. So, ja. Manchmal habe ich es besser im Griff, manchmal weniger. Aber es ist halt nun mal so. Aber so, wenn ich mir dessen, es ist wichtig, sich dessen bewusst zu sein. Und es ist zum Beispiel wichtig, gerade, ich meine, ganz im Ernst, ey, wir schießen da auf Lebewesen, die wollen wir so schnell wie es geht
Schuldige Lämmchen.
erlösen, ja, ja, die wollen wir so schnell und sauber töten, wie möglich ist. Und zu sagen, zum Beispiel, der Bierdeckel auf 100 Meter reicht dafür, finde ich, der geht genau in die falsche Richtung. Damit ist das ja letztendlich, ja, meistens klappt's. Meistens reicht halt nicht. Es muss 100% sein. Unser Anspruch sollte es zumindest sein. Ja. Und jetzt ist dir mal aufgefallen, dass wenn du auf dem Schießstand, ob du beim Büchsenschießen oder bei der Kurzwaffe oder so, du bringst da eine gewisse Leistung, sage ich jetzt mal, auf die Scheibe. Die erste Frage, die meistens kommt, ist: Was ist das für eine Waffe? Was schießt du für Munition? Ich bin noch nie gefragt worden, wie trainierst denn du? Was übst du? Was sorgt dafür, dass dein Schussbild so und so aussieht? Nein, die sind alle der Ansicht, oder häufig, die meisten sind der Ansicht, wenn sie die gleiche Ausrüstung hätten, würden sie die gleiche Leistung bringen. Ist dir das mal aufgefallen? Also
Das ist stark.
immer wieder, ne, so,
Das
was ist
ist
das für
was,
eine Waffe? Ja.
womit ich das gerne vergleiche, ist mit Fotografen und Kameras. Ne? Wenn du ein gutes Foto
Gleiche.
machst,
Ja,
ist ja die
natürlich.
Frage, was ist das für eine Kamera? Aber wenn du deine Hochzeit fotografiert haben willst, holst du ja nicht die Kamera, sondern du holst ja den Fotografen.
Oh,
So.
richtig. So, genau. Du
Nee,
machst zum Beispiel total schöne Fotos. Wenn du mir deine Kamera in die Hand gibst, ich mache nicht automatisch solche guten Fotos wie du, weil du weißt, wie man fotografiert. Ich weiß nur, wie man den Knopf drückt. Also egal, was du mir für eine Kamera in die Hand gibst, ich weiß einfach nicht genug darüber.
ja, und dann gibt es
So,
Leute,
also
die
ich,
machen mit ihrem Handy
ne?
geilere Fotos als irgendjemand mit seiner 6.000-Euro-Kamera. Selbes
Genau, richtig.
geschaffen.
Genau. Ja,
Okay,
genau.
wir gehen mal weiter in den Fragen. In den USA, was war deine herausforderndste Situation?
Die herausforderndste Situation gab es natürlich, also jetzt, wir haben ja einmal die Konferenz und einmal die, und dann auch die Jagd. Ich hatte eine ziemlich herausfordernde Situation auf der Jagd. Auf der Jagd, ich fange ich mal an, ich fange auf der Konferenz an. Auf der Konferenz herausfordernd war, da waren zwei Situationen, die waren super herausfordernd. Das erste war dieser Anfangswettbewerb, den ich total verkackt habe. Verdammt, ja, super angefangen, dann stark nachgelassen, ne, so, weil da habe ich es einfach nicht geschafft durchzuziehen. Okay, gibt es auch keine Entschuldigung für. Und dann gab es eine Situation, das war bei Josh, Shooting at the Speed of Efficiency. Der hatte, weil ich den ja letztes Jahr schon in Florida hatte, und er mich kannte, hat er mich dann auch, ich war der letzte Schütze oder einer der letzten Schützen. Da ging es letztendlich darum, ein Bilddrill zu schießen. Nee, nicht ganz. Also fünf Sch Waffe ziehen aus dem Holster und fünf Schuss abgeben und halt diesen und halt die entsprechende Zielzone treffen. Ne? So. Und die waren alle vorneweg schon. Und dann, ich war einer der letzten Schützen und da sagt: So, Christian, komm, jetzt zeig mir hier German Efficiency oder was auch immer. Er baute halt nochmal so schön Druck auf. Ne? Boah. Und da habe ich dann, da man hatte drei Anläufe, es gab ja was zu gewinnen. So, erster Run war 1,77 Sekunden. Zweiter Run hatte ich einen Trigger Freeze und dann kam das Finale. Ne? Und dann habe ich mich auf so ein paar Übungen konzentriert, die wir beide vorher gemacht haben, also oder im Laufe der Zeit gemacht hatten, ne? Wie du mir geholfen hast, mich in den Fokus zurückzubringen. Und das dann dort anzuwenden in dieser Situation, also es hat funktioniert, ne? Ich bin dann Dritter geworden, habe aber nichts gewonnen. gut, hin nach den Jungs aus Kentucky. Das war
Auch
ultra
das
heraus, das war,
Cornhole-Tournament gewonnen haben.
bitte?
Die auch das Cornhole-Tournament
Ja, die auch das
gewonnen
Cornhole-Tournament gewonnen haben, ne? Ja, gut, also wir waren eine Zehntelsekunde auseinander, ne? Der Erste und der Dritte, also der Erste und ich, aber die waren halt einfach, die waren unfassbar gut, die Typen. Na naja, gut, lange Rede, kurzer Sinn, jedenfalls, das war ultra herausfordernd, da war ich froh, dass ich das geschafft habe. Ich habe mich natürlich, anstatt zu sagen, ey, geil, ich habe es im dritten Versuch zumindest geschafft, also 1,56 Sekunden mitziehen aus dem Holster, ne? Fünf Schuss, ist jetzt nicht ultra langsam. Aber ich habe mich danach geärgert, Mann, warum habe ich es denn nicht beim ersten Mal geschafft? Warum habe ich es nicht geschafft, mich direkt beim ersten Mal so zu fokussieren und das anzuwenden? Ne? Das, ja, genau. Das war eine spielerische Herausforderung. Und das Zweite war dann tatsächlich auf der Jagd. Wir sind da mit diesem 4x4 rumgefahren. Ich habe erstmal einen großen Überläufer geschossen aus einer Rotze. Das war auch kein Problem. Mit der 223 übrigens, sauberer Ein- und Ausschuss, das hat funktioniert. Was hat er denn nachher gewogen? Ich meine so 60 Kilo. Da hat die 223 gereicht, Blattschuss. So, und dann ging es weiter und ich hatte dort dann auf einmal stand da so ein großer Keiler in der Gegend rum. Der hat ein bisschen gehumpelt, dachte ich mir, okay, den nehme ich jetzt. Den habe ich dann auch mit der 223 beschossen. Aber der muss ein richtig hartes Schild gehabt haben, weil bin ich durchgekommen, offensichtlich. Ja, so. Jedenfalls haben die Blattschüsse nichts gebracht und dann war der nachher auch ziemlich nah dran. Und ich habe es ja bei mir im Newsletter alles beschrieben. Und dann kam der. Der wollte halt gucken, wer beschießt ihn denn da. So. Und übrigens, ich durfte auch meine AR nur drei Schuss laden, haben die gesagt. Also so viel zum Thema wilde Rumballerei wollten sie auch nicht ne, auf der Jagd. Das heißt so, dann war die Waffe leer und der Keiler war nah dran. Und dann habe ich meine Pistole gezogen und hab den, der kam halt an, hat mich halt angenommen, ne? Dann habe ich den mit der Pistole nachher erledigt, frontal. Das war extrem herausfordernd, wo die Abläufe, das hat ja alles funktioniert, Waffe in den Riemen fallen lassen, Pistole ziehen und anfangen zu schießen. Da musste ich aber echt ruhig bleiben. Ich meine, das passiert mir ja auch nicht jeden Tag. Ey, das war ein Keiler, ne? So. Das war für mich eine echt herausfordernde Situation in der Realität. Ich finde solche Realitätsprüfungen immer schön, obwohl das so hätte auch blöd ausgehen können, das Ganze, ne?
Ja, aber da ist auch der Punkt, wenn du gut trainierst, dann geht es halt eher gut aus als blöd.
Absolut. Ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass es gut ausgeht, war ja hoch. Ich hatte ja auch genug Patronen dabei. Ich habe jetzt insgesamt, ich glaube, ich habe dreimal mit der Kurzwaffe auf ihn geschossen. Ja. Ob der erste oder der zweite Schuss ihn gestoppt hat, weiß ich nicht, weil ich die sehr schnell hintereinander abgegeben habe. Die haben beide mehr oder weniger sind beide an der gleichen Stelle eingeschlagen und dann bin ich noch mal näher ran, habe noch einen dritten abgegeben. Genau, also lange Rede, kurzer Sinn. Da habe ich voll auf das Training bzw. meine Ausbildung zurückgegriffen in einer herausfordernden Situation. Und das Wichtigste war, dass ich in dem Augenblick die mentale Klarheit behalten habe, dass ich mich auf diese Abläufe zurückkonzentrieren konnte. Ich habe nichts anderes gemacht als das, was ich selber ausbilde, ne? Ich habe nur das Ding nur abgespult, ganz stumpf. Aber ich wusste jetzt in dem Augenblick, okay, Fokus auf die Abläufe, surrender the outcome übrigens. Mach jetzt die Abläufe richtig, dann kriegst du den Keiler gestoppt und denk nicht drüber nach, dass er da schon liegt, sondern mach dich auf den Weg dahin und dann wird er liegen. Es war herausfordernd, also natürlich war es herausfordernd, ne? Weil Keiler groß.
Keiler groß, keiler groß und
Keiler
einfach lösen. Und die haben
groß.
genauso große hier Power
Ja.
wie unsere Deutschen, ne? Auch wenn
Ja,
sie,
absolut, ja.
sag ich mal, die sportliche Variante sind. Ja, danke für die Geschichten. Ich würde mal sagen, ich erzähle meine herausforderndsten Momente. Ich unterteile mal wie du in Konferenz und Jagd. Konferenz, du wirst dich daran erinnern, welcher Moment das war. Als Christian mich gezwungen hat, ins Nachttraining zu gehen. Und ich muss sagen, ich hatte keinen Bock. Ich hatte schon miese Startvoraussetzungen. Ich hatte keinen Bock. Und dann dachte ich mir, komm, scheiß drauf, ich zieh durch. Na, wie oft kriege ich diese Möglichkeit? Und das war auch am Anfang echt cool, muss man sagen. Na, wir haben vom Sheriff Department eine voll ausgestattete AR-15 bekommen mit Waffenlicht und Red Dot. Und eine Laser hatte sie keinen, glaube ich. Aber voll ausgestattetes Teil. Na, haben die Sheriffs sich auch mega gefreut, dass sie den Deutschen da ein bisschen Unterstützung geben konnten. Und dann sind wir da in die Night Patrol, Night Rifle Patrol. Also nicht nur Rifle, sondern auch Pistole. Ne? Das heißt, alle hatten auch Lichter an ihren Pistolen, nur wir Deutschen, wo das ja nicht erlaubt ist, nicht. Ne? Wir haben halt mit Handtaschenlampe und Pistole geschossen. Plus natürlich mit der AR, also voll aufgerödelt. Und dazu muss man sagen, nach 8 Stunden Training, die wir schon bei knapp 36 Grad verbracht hatten. Und ich bin eh so ein Kreislaufmensch. Und dann sind wir da rein und ich habe dann so mentale Grenzen. Und wo ich merke, es wird mir gerade zu viel und ich kann diese mentalen Grenzen in der Komfortzone ein paar Mal pushen. Also ich kann wirklich sagen, ja, komm, scheiß drauf. Grenze erreicht, aber ich mache noch bis zur nächsten. Und das habe ich auch zweimal gemacht und dann ist aber der Hammer gefallen. Na, und das war wirklich dann dieser Moment, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt bin ich an meiner äußersten Komfortzone. Zu dem Zeitpunkt waren es dann wahrscheinlich 12 Stunden reine Schießzeit. Na, an einem Tag, wo man eh schon früh aufsteht. Es ist abends um 8, 9 oder wann auch immer, auf jeden Fall schon dunkel. Und da wirklich die Reißleine zu ziehen, ne, und noch irgendwie gut, ich sag mal, irgendwie gut aus der Nummer rauszukommen. Ne. Ich bin dann zum Ausbilder und habe auch gesagt, mir reicht's. Der hat zum Glück sofort geschalten, ne, muss man auch sagen, wieder Professionalität. Der hat sofort gestalten, dass es mir zu viel ist. Ich habe auch gesagt, mir ist zu viel, ich will heim. Hat wirklich mit mir zusammen, ne, und das ist eben auch Ausbilderqualität. Na, wenn ich merke, da ist jemand überfordert, auch das Ganze sicher zu Ende zu bringen. Na, der hätte auch zu mir sagen können, komm, leg deine Waffe ab und ab. Na, sondern er hat gesagt, komm, Mädel, wir machen das gemeinsam. Hier gib mir das alles mal rüber. Ah, genau, ich safety-checke mal deine Waffe und sowas. Na, also das war herausfordernd, ne, mich da überhaupt zu stellen. Dann aber auch zu sagen, okay, jetzt ist der Punkt, da will ich nicht mehr oder da kann ich nicht mehr. Ne? Weil solange wir nicht in dieser Ernstsituation sind, bin ich der Meinung, ein paar Mal aus der Komfortzone raus ist gut, aber man muss ja nicht bis zum völligen Erbrechen machen. Auch wenn ich das jedem mal empfehle. Aber das kann man auch im sportlichen Kontext besser erreichen, so lange Sport zu machen, bis man halt einfach mal kotzt. Einfach um rauszufinden, wenn mein Kopf sagt, ich kann nicht mehr, habe ich noch 20%. Ne? Das ist jetzt aber für, ich sag mal, für die ganzen Profis, die wirklich, wirklich, jetzt nicht die Jäger, die sagen, ja, okay, warum sollte ich mal beim Sport kotzen? Deswegen schieße ich nicht besser. Ne? Für alle, die sagen, okay, ich will meine Grenzen mal komplett ausreizen. Also das war Konferenz, der krass herausforderndste Moment. Christian, du siehst aus, als würdest du was sagen wollen.
Ich finde auch Jäger, was heißt die Jäger? Ich meine, das macht doch keinen Sinn, einen großen Unterschied zu machen, oder? Die Komfortzone zu verlassen, Leistungsgrenzen nicht nur auszutesten, sondern auch zu verschieben. Ich finde, da haben doch alle Schusswaffen Anwender die gleiche Verantwortung, und auch die gleiche Triebfeder. Es ist egal, ob Berufswaffenträger, Sportschütze oder Jäger, ne? Niemand kann gut genug schießen und treffen. Und ich meine, ich sag mal so, auch als Jäger gehört ein bisschen körperliche Fitness dazu. Das merkt man spätestens in Texas, wenn du bei 36 Grad pirschen gehst. Ja, das, ne,
Übrigens.
deswegen, also Kotzen, weil man sich an die Leistungsgrenze gebracht hat, ist was Positives. Kotzen, weil man zu viel gesoffen hat, nicht.
Ja, auch wenn das eine Leistungsgrenze ist. Ah, genau, Leistungsgrenze, beziehungsweise herausforderndste Situation, Konferenz, herausforderndste Situation, Jagd. Ich rede ja jetzt, ich sag mal, nicht so krass viel über meine Jagdgeschichten, was ich so mache. Die sind auch in der Regel recht langweilig, weil ich muss sagen, zu 99,9% der Fälle geht alles gut, wofür ich sehr dankbar bin, wofür ich auch sehr hart trainiere. Aber ich hatte in Texas eine Situation. Wir waren erst auf Ansitz, da ging das relativ schnell, dass ich die erste Sau erlegen konnte. Und dann hat mir Kevin nachts noch ein bisschen so die Range gezeigt. Also es war auch schon dunkel. Wir waren ja mit Nachtzielfernrohren unterwegs, um genau Rosa Thermion XL, Thermion 2 XL60. Also schon ein krasses Gerät, was da draus ist. Sich nachts wenig unterscheidet von der Tagoptik, außer halt die Farben. Und er hatte mir noch in so einem Side-by-Side, die Waffen lagen hinten, die Farben gezeigt und meinte dann, und ich war zu dem Zeitpunkt, ich war super gechatlaggt. Das war der zweite Tag. Es war nachts um 10:30 oder so. Thema Komfortzone als Jäger. Haben wir es gleich wieder. Und da meinte er, komm, wir fahren noch einmal schnell zur Schießbahn. Und da auf der Schießbahn waren 30, 35 Hawks. Und die haben die Schießbahn umgedreht. Und dazu muss man auch sagen, ich habe mir die Schießbahn am nächsten Tag angeschaut. Die war von 0 bis 100 Meter aufgebrochen. Na, also zu dem, was machen die da für einen Schaden? Und wir haben gesehen, dass da ein sehr, sehr großer Keiler dabei war. Und Kevins Wunsch war, dass ich einen großen Keiler erlege, dass er das seinen Freunden zeigen kann und sowas. Ich habe die kleine Deutsche hier und wir haben einen riesen Sau erlegt, also einen riesen Keiler. Und wir waren, als wir die gesehen haben, auf 300 Yards. Und dann meinte Kevin schon, also wenn du magst und es dir zutraust, kannst du von hier schießen. Habe ich zu ihm gesagt, das ist nett, dass du mir das zutraust, aber ich traue mir das nicht zu, ich würde hinpirschen. Da meinte er, klar, dann lass uns losgehen. Ich bin dann vorne weggepirscht und bin so auf 120 Yards dran gekommen. Na, da muss man wieder auch sagen, was sind das in Meter? 110 Meter oder sowas. Na, in Deutschland schaue ich, dass ich unter dreistellig schieße, habe aber auch einfach nicht diese Technik zur Verfügung. Na, also gerade das Thermion 2 XL60, das ist ein HD-Sensor, da schießen die natürlich auch nachts weiter. Da sind wir auch wieder bei Distanzen in Texas. Die sind halt nicht in Deutschland und es ist halt nicht hinter jedem Baum das nächste Dorf. Und dann dachte ich mir, meine Waffe hatte ein Zweibein dran, dachte ich mir, okay, ich lege mich ab. Ging aber nicht, weil der Bewuch so hoch war. Und dann habe ich mich für einen knienfreihändigen Anschlag entschieden. Na, wer das kann, soll das machen. Es ist natürlich jetzt nicht die sicherste Art. Ja, ich bin da sehr gut trainiert drin, also habe ich mir das zugetraut und habe dem Keiler aufs Blatt geschossen. Na, Kevin meinte, schieß lieber auf den Kopf. Aber meine Entscheidung ist, ich mache das, was ich kann. Und dann gerade, wenn ich knien freihändig schieße, dann will ich eine größere Trefferfläche. Der Keiler hat auch gezeichnet, ist aber ab. Man muss dazu sagen, der hatte über 200 Pounds, also über 100 Kilo. Und ich habe geschossen eines 6,8 SPC. Na, das ist jetzt kein A, also keine 223, es ist aber halt auch keine 308. Also es
So
ist
ist so dazwischen halt, ne? Genau.
ein Zwischending. Und er hat gezeichnet und in dem Moment bin ich aufgestanden, wo wir wieder beim Thema Tierleid sind, und habe stehend freihändig aus der Bewegung weiter auf diesen Keiler geschossen. Also wirklich wie beim laufenden Keiler. Ich habe noch 5 Schuss abgegeben. Und man muss dazu sagen, das erste System, was ich geschossen hatte, auch einen Schalldämpfer drauf. Du hast nach jedem Schuss den Impact gehört. Also du hast nach jedem Schuss den Kugelschlag gehabt. Also es war wirklich Schuss, bap, Schuss, bap, Schuss, bap, Schuss, bap. Wie man es halt vom laufenden Keiler her kennt. Ich habe mich in dieser Situation nicht wohl gefühlt. Ich dachte mir, scheiße, 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 hoffentlich rennt die nicht weg. Ich will den haben. Und er ist dann auch über einen Hügel weg und kam da zum Liegen. Na, und ich weiß noch, Kevin kam zu mir und meinte, Mädel, was machst du denn? Wie oft hast du geschossen? Aber krass, wie oft du getroffen hast. Ich war nervlich am Ende, na, wo wir wieder beim Außerhalb der Komfortzone sind. Und ich bin dann auch zu dem Keiler hin, logischerweise. Wir sind dann hingegangen. Und der hatte tatsächlich 6 Schuss, wovon 5 tödlich waren. Na, und das ist sowas absolut herausfordernd. Ich bin jemand, ich habe gerne mit dem ersten Schuss. Und das hat, glaube ich, jeder mit dem ersten Schuss, dass das Stück liegt. Na, wir haben hier ein relativ schwaches Kaliber für so eine Sau. Und wie gesagt, ich habe mich gegen den Kopfschuss entschieden, ganz bewusst. Und damit mussten wir rechnen, dass der Keiler weiter, beziehungsweise ich habe damit gerechnet, dass er weiterlaufen wird und eine Fluchtstrecke haben wird. Aber wenn ich schon die Möglichkeiten habe und einen Halbautomaten habe, wäre ich blöd gewesen, nicht weitere Schüsse abzugeben.
Nicht nur mit dem Halbautomaten, ne? Ich meine auch mit der Repetierbüchse.
Ja, auch mit einer Repetierbüchse, ja.
Also, ich meine, du kennst mich, ich bin Freund davon, zu sagen, okay, so oft schießen, wie notwendig ist im Zweifel, weil egal wie gut man ist, ich meine, wir sind beide okay Schützen, würde ich mal sagen, mit Lang- und Kurzwaffe. Nichtsdestotrotz können auch, passieren uns auch Fehler. Das ist auch das Gesetz der großen Zahlen. Also irgendwann passiert so. Und deswegen lieber einmal zu viel schießen als zu wenig. Und dann hast du ein Tier, was du nicht mehr findest. Also deswegen, also ich finde das vorbildlich, wie du es gemacht hast, weil es ging letztendlich darum, diesen Keiler zur Strecke zu bringen und nicht zu sagen, oh, mein erster Schuss war gut, ich finde den schon. Dann hättest du dich halt verschätzen können und dann wäre er halt weg gewesen, hätte irgendwo gelitten. Also das ist meiner Ansicht nach vorbildlich gemacht.
Ja, na, wie gesagt, ich teile sowas nicht oft, weil viele einfach der Ansicht sind, absolut unverantwortlich. Na, und dann bin ich aber auch wieder in dem Team. Ich stecke niemals in dem anderen Schützen drin. Und ich war
Punkt.
mir zu
Guter Punkt.
100% sicher beim ersten Schuss, dass das was wird. Na, ich war mir auch sicher, wenn ich das Blatt wähle, wird das wahrscheinlich auch nicht sofort umfallen. Aber
Nie. Also
dafür.
was heißt nie? Das ist jedes Mal anders. Das darf man nicht vergessen. Kein Tier verhält sich gleich.
Und genau, und da eben dieser Punkt, prepared zu sein für das, was danach kommt. Ja, und eben, wo wir bei Marksmanship sind, Thema Follow-through, ne, also sogenannte Nachziel, ne, und das halt verinnerlicht zu haben. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, viele wissen gar nicht, dass das Nachzielen ein fundamentaler Teil der Schießausbildung ist.
Absolut, weil auch dieses, wo du es gerade sagst, diese Fundamentals of Marksmanship, die wiederum ein Basiselement sind, ob du für jeden Schützen, egal ob jagdlich, behördlich, sportlich, in den USA, in der Schweiz, in Frankreich, überall, nur in Deutschland nicht, auch über die müssen wir in der Jagdausbildung endlich mal sprechen,
Ja.
ne? Weil es den Jäger einfach weiterbringt. Und gut, dass du sagst, du warst ja nur in der Lage, Folgeschüsse abzugeben, weil du den Regelkreis der Schussabgabe beherrschst und weil das Nachzielen für dich ein fundamentaler Bestandteil ist, ein ganz natürlicher Bestandteil und die Schussabgabe eben nicht mit dem Knall vorbei ist, sondern erst wieder mit einem neuen Visierbild.
Ja. Exakt. Das war die Frage.
Du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, und zwar, Niemand steckt in dem Schützen jeweils drin. So, und das finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn am Stammtisch nachher hast du eine Jury, die immer andere Leute verurteilt. War es in der Situation, war es ja gar nicht notwendig und sie hätten es dann gar ganz anders gemacht und bei de und so weiter und so fort. Ne? Und das ist jetzt ja nicht nur, ob du beim Ansitz bist oder auf der Pirsch. Ne? Ich arbeite ja mit Behörden in dem Teil zusammen, wie man Verhalten bei Wildunfällen, wer war dort für oberste Behörde tätig, bin dort für oberste Behörde tätig, wo es letztendlich darum geht, okay, was machen wir da, wie machen wir es? Und jetzt speziell unsere Polizeien, die Landespolizeien werden auch mit neuen Mitteldistanzwaffen ausgestattet, also mit halbautomatischen Gewehren, die die Heckler & Koch MP5 im Kurzwaffenkaliber 9 mm Para ersetzen. Ist jetzt wichtig, weil das natürlich dann nochmal andere Möglichkeiten gibt zur Erlösung bei Verkehrsunfällen mit Wildtierbeteiligung. So heißt das dann halt. Ne? So, und auch da ist es, was man immer wieder hört in den Jägerkreisen, ist, da hat der Beamte so und so oft auf das Tier geschossen und ich hätte das doch mit einem Schuss gemacht und so weiter und so fort. Und das ist nämlich genau der Punkt. Und ich habe da immer absolutes Mitgefühl für unsere ÖVPs, für unsere Vollzugskräfte, die sind in der Situation, die müssen das Tier erlösen und die machen das, was sie für notwendig halten, genauso wie du das getan hast, was du für notwendig gehalten hast. Und da hat sich niemand anders ein Urteil darüber zu erlauben, ob da mal ein, zwei oder fünfmal drauf schießt. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich ja in den Lehrgängen auch beibringe. Leute, wenn ihr in einer Fangschusssituation seid, wenn das ein Verkehrsunfall ist, was oder eine Nachsuche, was auch immer, und ihr seid der Schütze in dem Augenblick, ihr entscheidet, wie oft ihr drauf schießt und nicht jemand, der von dem ihr mal gehört habt, wie man es macht, sondern ihr bringt die Wirkung ins Ziel. Ihr schießt so oft, wie ihr meint, schießen zu müssen, und das dürft ihr auch. Und Leute, die euch dafür verurteilen, die waren nicht dabei und die haben schlicht keine Ahnung.
Guter Punkt, sehr, sehr guter Punkt. Beantwortet auch so ein bisschen die nächste Frage schon. Wie gehst du mit Druck, Fehlern oder kritischen Momenten um?
Ja, Claudia, wie gehst du mit Druck, Fehlern oder kritischen Momenten um?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich beziehe sie mal wieder auf die USA. Und das ist auch das, ich habe es vorhin schon gesagt. In erster Linie erstmal präventiv handeln. Ne? Wir reden in der Jagd ganz oft darüber, ne? Daneben schießen gehört dazu und bla bla bla. Ne? Erstmal präventiv handeln, dass es gar nicht so weit kommt. Ne? Weil, wenn ich gut ausgebildet bin, wenn ich ein gutes Mindset habe, wenn ich mit mir im Klaren bin, werde ich diese Momente viel weniger provozieren, als wenn ich sage, ne, jagdlich ausreichend, bla bla bla, einmal im Jahr ins Schießkino für einen Nachweis. Ne, also da präventiv zu handeln, und zwar auf allen Ebenen, die wir haben. Wir haben ja rein psychologisch verschiedene Ebenen, ne, egal ob das jetzt emotional, Verhaltensebene oder was auch immer ist. Ne, da auf allen Ebenen zu sagen, okay, be prepared für was auch immer kommt, weil dann wird es einfach nicht so weit kommen. Und dann eben natürlich auch dieser Punkt, wenn es soweit ist, alles, und da passt dieser letzte Absatz von dir, ne? Alles in meiner Macht Stehende zu tun, um in der Situation richtig zu handeln, wofür ich wieder die Vorbereitung brauche. Und dann aber auch, wenn es zu spät ist, weiterhin richtig zu handeln und wenigstens für meinen Fehler gerade zu stehen. Da ist eben dieser Punkt Ego. Ne? Man kann halt auch so hart wie trainieren, auch so hart wie beide trainieren, ne, das Ganze zwar runterfahren auf ein Minimum, aber wenn wir in eine Scheißsituation kommen, und vielleicht eine schnelle Entscheidung treffen, was wichtig ist, ne, und das war vielleicht nicht die beste Entscheidung, die wir hätten treffen können, dann aber danach gerade zu stehen und das auch wieder gerade zu ziehen und dann wieder Thema eigene Nase bei mir anfangen, in die Fehleranalyse zu gehen und zu sagen, wo kann ich es jetzt besser machen? Ne, und nicht, ja, meine Waffe war das Problem, mit der Optik komme ich nicht klar oder was auch immer, sondern es ist immer dieser Punkt und der mir extrem wichtig, er führt halt immer in mir zusammen und ich habe mich darum zu kümmern.
Ja, good point. Good point. Ich habe Es gibt ja diesen Mythos, unter Stress laufe ich zur Höchstform auf, was eigentlich totaler Blödsinn ist. Ja. Unter Stress fällst du auf das Level von deinem Training zurück. Und wenn da kein Training ist, was dich auffängt, dann fällst du ins Bodenlose. Ja, so, der Stress soll dich zwar schützen auf eine gewisse Art und Weise und er ermöglicht es dir auch, dich zu fokussieren. Aber wenn du nichts hast, worauf du dich fokussieren kannst, wenn du keine Rückfallebene hast in Form von einer Ausbildung oder Training, dann fällst du schlicht und einfach ins Bodenlose, so kann man das sagen, ne? Und das ist das, wie ich versuche, mit Stress zum Beispiel umzugehen, jetzt in jedem Lebensbereich. Gilt ja für in jeden Lebensbereichen. Ist ja nicht nur was, wenn es was mit Schusswaffen zu tun hat. Ne? Dass ich, wenn ich merke, da ist das, ich merke diesen Stressimpuls, dann fahre ich mich runter und besinne mich auf das, worauf ich zurückgreifen kann. Und wenn das nur der Regelkreis der Schussabgabe ist, wenn ich zum Beispiel mit der Langwaffe unterwegs bin, ob das jetzt der Ansitz ist, oder ob das beim Long Range Schießen ist oder was auch immer. Selbst als wir in diesem sogenannten Shoothouse waren in Texas, dann weiß ich, ich habe eine Ebene, auf die ich mich zurückbesinnen kann, auf die ich zurückfallen kann. Alleine schon, dass ich weiß, da ist etwas. Ich falle nicht ins Bodenlose, sondern da ist was. So, da so tue ich das. Und zum Beispiel jetzt mal ganz am Anfang zurück bei diesem wo ich so unter Druck stand, als Josh gesagt hat, so Christian, jetzt show mir hier, show me German Efficiency und so weiter, mach mal hier Bestzeit. Ich hatte ja was, worauf ich zurückfallen. Ich musste mich dann noch mal, also anders, ich habe mich dann aktiv darauf besonnen und darauf zurückzu, und dann habe ich ja wirklich eine gute Zeit da in die Scheibe genagelt. Na, auch wenn ich nur Dritter geworden bin, egal. Aber das hat funktioniert. Für mich war es wichtig, nicht das Ergebnis war gut, das kam aber zum Schluss, sondern der Prozess war ja auf einmal da. Also das war Surrender the Outcome. Ich habe mich nur noch auf den Prozess konzentriert und wichtig ist, ich hatte einen Prozess, auf den ich mich konzentrieren konnte. Ich hatte ihn überhaupt. So. Und das ist etwas, was egal in welcher Situation ich gelernt habe im Leben, sowohl mit im ganzen Schießkontext als auch in allen anderen Sachen, zurückbesinnen auf auf die Rückfallebene, auf Training, auf Ausbildung, auf Tools. Ja, da ist gibt's auch ist eigentlich eine Anekdote. Ich habe gerade so ein Reel hochgeladen zum Thema Störungsbeseitigung. So, und da geht es darum, warum es absolut sinnvoll ist, für die Kurzwaffe ein Ersatzmagazin mitzuführen. Nicht einfach, weil man sagt, ich brauche 30 Schuss auf der Jagd, zwei vollgeladene Magazine, sondern weil dir ein zweites Magazin bei der Beseitigung einer komplexen Störung helfen kann, falls die Störung zum Beispiel durch das erste Magazin induziert ist oder du es fallen lässt. Weil bei der komplexen Störungsbeseitigung muss ich das Magazin entfernen, den Verschluss betätigen und dann neues Magazin einführen. So. Das ist ein Prozess, auf den kann ich zurückgreifen, wenn ich ein zweites Magazin dabei habe. So. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich das brauche, ist super gering. Die Wahrscheinlichkeit, dass es aber zu 100% erfolgreich sein muss, wenn ich in der Situation bin, ist extrem hoch, weil es im Zweifel, ich habe das Ding ja nicht zum Spaß in der Hand. Dann muss das funktionieren. So. Also bringe ich mich doch in die Lage, im Notfall in dieser Situation handeln zu können, dadurch, dass ich A, den Vorgang trainiere und B, auch entsprechend ausgestattet bin. So, also bleibe ich, wenn ich in diese Situation komme, cool, weil ich diese Rückfallebene hergerichtet habe. So. Also so war es jetzt auch. Stell dir vor, bei diesem Kerl, der mich angenommen hat in Texas, ich hätte jetzt auch noch eine Pistolenstörung gehabt. Das wäre sehr unangenehm gewesen. Also ne, so komplexe Störung. Es wäre aber kein Problem gewesen, weil ich hatte ja noch ein Ersatzmagazin dabei, was mir auch dort geholfen hätte. Das heißt, auch dort wäre ich 100, mit hoher Wahrscheinlichkeit zu 100% cool geblieben, weil ich einfach die Möglichkeiten zum Handeln geschaffen habe. Da ist ein bisschen ausgeholt, aber ich hoffe, das kommt rüber. Ich habe mich jetzt nicht zu sehr verhaspelt. Aber ich bereite mich immer so gut, wie es geht, vor. Und dann weiß ich, dass egal, was das Leben mir entgegenschmeißt, ich habe eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit, da irgendwie rauszukommen.
Hast du schön gesagt. Nächste Frage zu Texas, zur Konferenz. Was war die wichtigste Lektion, die du gelernt hast?
War die wichtigste Lektion, die ich gelernt habe. Das vom Sheriff, war vom Sheriff Lamb, ne? Das Surrender the Outcome.
Bei mir
Das.
ist es. Achso, du darfst gerne.
Nee, das, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ne? Surrender the Outcome. Surrender the Outcome. Weil das war ja, diese Keynote von ihm, die kam ja wirklich am Ende, nachdem alles erledigt, nachdem die Konferenz ja, also der aktive Teil auf den Schießbahnen vorbei war. Und das ist nochmal so schön, das Ganze zusammenfasst. Also letztendlich, was es ja zusammenfasst, ist die Prozessorientierung. Ne, mach die einzelnen Schritte richtig. Mach die einzelnen Schritte richtig, dann kommt das Ergebnis quasi von alleine oder automatisch. Ne, wenn du die Schritte richtig machst, dann ist das Ergebnis, das gewollte Ergebnis, die logische Konsequenz. So ist es auch beim Treffer. Wenn ich den Regelkreis der Schussabgabe abarbeite, dann ist ja der Treffer nur die logische Konsequenz. Lässt sich auch nicht mehr vermeiden.
Ja.
Und die das und dass wir im Thema Schießausbildung, nach wie vor zu häufig versuchen, Softwareprobleme mit neuer Hardware zu lösen.
Ja.
Riesenthema. Ja, und was ich mich frage ist, Schießausbildung ist eine von den Dingen, die in den letzten 30 Jahren wirklich stehen geblieben sind, während Dinge, die vergleichbar sind, nehmen wir mal Sport, einfach sich weiterentwickelt haben. Zum Beispiel das Zerlegen der Prozesse in einzelne Teile, die einzelnen Teile trainieren, dann das Ganze nachher zusammensetzen zum erfolgreichen Endergebnis. Ne? Auch eben halt neurologische Erkenntnisse, wie man lernt, wie man Dinge umsetzt und so weiter und so fort. Wo ist das in der Schießausbildung, speziell bei uns in Deutschland? Es glänzt durch
Ich
Abwesenheit.
weiß, wo es ist, aber ich weiß, wer dafür ziemlich fertig gemacht wird.
Ja.
Haben wir ja schon immer so gemacht. Ich komme mal zu meinen Learnings.
Ja.
Ich gehe mal zu der allerersten Keynote von Lieutenant Brian Murphy, der berichtet hat von einem Feuerkampf, den er, ich glaube, viermal angeschossen überlebt hat.
Auf ihn wurde 15 Mal geschossen und er ist 7 Mal getroffen
Siebenmal
worden,
getroffen, genau.
Beine, Arme, und sogar in den Kopf.
Ja. Und dieser Mensch, auch super inspirierende Persönlichkeit, ich meine, die Kino, die ging den ganzen Vormittag, kam an mit: Das Wichtigste ist Mindset. Und da war der erste Satz, der mir ganz stark in den Kopf gekommen ist: The only thing you can control is you. Also das Einzige, was du kontrollieren kannst, bist du selbst. Ne? Und das entscheidet unser Hirn und niemand anderes entscheidet das, wie ich mich kontrolliere. Dann fiel der Satz: Wenn du heute wüsstest, du müsstest morgen um dein Leben kämpfen, wie hart würdest du trainieren?
Stimmt. Das, ja,
Und
ich
der
erinnere
Satz geht
mich.
noch weiter: Und woher weißt du, dass du es nicht musst?
Ich erinnere mich. Ich erinnere mich.
Richtig, richtig, der ist tief, der ist tief. Der ist richtig, richtig tief.
Weißt du, woran mich das erinnert? Das erinnert mich dann an alle, die mir sagen, das und das brauchst du auf der Jagd nicht. Unter anderem die Kurzwaffe, ne? So, das und das brauchst du auf der Jagd nicht. Die wissen, die haben alle die Kristallkugel, die ihnen sagt, dass dieses und jenes morgen oder beim nächsten Mal nicht passieren wird. Ne? Ja,
Gut.
das ist stimmt. Ja.
Es geht noch weiter mit meinen schlauen Erkenntnissen zum Gewinnen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, was das Gesetz des Gewinnen ist.
Nicht aufgeben.
Der Sinn des Kämpfens ist es überhaupt zu gewinnen. Es gibt keine Möglichkeit zu gewinnen in der Verteidigung. Das Schwert ist wichtiger als das Schild. Die Skills sind wichtiger als beides und die finale Waffe ist das Gehirn. Der komplette Rest ist überflüssig beziehungsweise nur ein Add-on.
Sagt Pat McNamara, der amerikanische Ausbilder, von dem habe ich das ja auch schon öfter gehört. Ne? Also der sagte auch, the mind is the final weapon, everything else is just some Supplementary.
Ich habe es versucht ins Deutsche übersetzen.
Ja, ist ja vollkommen richtig. Ist ja vollkommen richtig, ne? Ja.
Und das ist halt so dieser Punkt, der mir fehlt in unserer deutschen Schießausbildung, in unserer deutschen Jagdausbildung, dass wir mit dem Ego da drüber stehen und zu sagen, wozu brauchen wir das? Kaufe ich mir lieber wieder eine neue Waffe für 5.000 Euro.
Ja, leider.
Aber das wäre ein hartes Schlusswort, aber wir sind noch nicht am Ende. genau. Gibt es ein Thema, über das du jetzt anders denkst als vor Amerika?
Denke über die amerikanische Jagd, wie ich sie kennengelernt habe, jetzt nochmal anders. Ich habe vor den, ich sage mal in Anführungszeichen, vor den Amerikanern, wie ich sie jetzt dort kennengelernt habe, noch mal mehr Respekt, als ich vorher schon hatte. Und ich denke über das gesamte Thema der Ausbildung einfach, ist mir noch mal bewusst geworden, wie wichtig es doch ist, wie wichtig es doch ist und wie viel bei uns einfach halt nach wie vor fehlt, leider Gottes. Und ich frage mich, wie bekommen wir diese Widerstände, die dort bei uns sind, wie bekommen wir die irgendwie beseitigt? Durch welche kommunikativen Maßnahmen sollten wir anschieben, treffen, um da ins Gespräch zu kommen? Denn man kann die Jagd nur gemeinsam weiterbringen und nicht durch das, wie es vielerorts stattfindet. Wie bekommen wir das Umdenken hin? Es ist ja nicht so, dass die Ausbildung, so wie wir sie dort kennengelernt haben, schon immer so gemacht wurde in den USA. Ganz im Gegenteil. Das, was wir kennengelernt haben, ist ja auch das Ergebnis von einem Prozess. Das war vor 20 Jahren auch noch anders, vor 10 Jahren auch noch anders, als es jetzt ist. Die sind deutlich elastischer einfach. Die haben weniger Ego drin. Wie kriegen wir das? Und dieses ganze Ego-Thema, über das denke ich einfach auch noch mal anders, als ich es vorher schon auf dem Schirm hatte. Ist mir noch mal bewusster geworden, was bei uns alles fehlt, beziehungsweise schief läuft. Und ich bin da auf eine gewisse Art und Weise ratlos. Ich weiß wirklich nicht, wie man das beseitigt bekommt. Leider.
Ja, bin ich voll bei dir, weil der Gegenwind ist enorm. Ich meine, wir haben jetzt auch ein paar Fingerzeige hier drin, die wahrscheinlich auch sehr viel in falsche Hälse gesteckt werden, was
Pro, ja.
die Intention ist. Ne? Die Intention ist ja wirklich eigentlich zu öffnen. Ne? Es muss nicht jeder geil finden, was wir machen, aber es wäre halt schön, wenn zumindest dieser Punkt, wo kann ich mich selbst verbessern, ankommt. Wie das dann aussieht, kann man sich streiten. Viele Wege führen nach Rom, aber es gibt natürlich so eine Basis, die halt vorhanden sein sollte.
Was mir auch aufgefallen ist, dass die Professionalität, die wir dort erfahren haben, ganz ehrlich, das ist kein Hexenwerk. Professionalität kann ganz einfach sein, wenn man sich auf ein paar Mindeststandards einigt. Das ist die große Aufgabe, die wir in Deutschland zu bewältigen haben. Dass durch dieses Ego-Getriebene will jeder Verband, jedes ist egal, ob sportlich oder auch behördlich. Alle denken, sie müssen ihr eigenes Ding drehen irgendwie. Und dadurch schaffen wir kein verbindendes Element. Und ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, aber für mich war es nicht in den USA, auch in der Schweiz zum Beispiel, ne? Die vier Sicherheitsregeln, die sind das verbindende Element. Da halten sich alle dran. Das verbindet. Das ist ein gemeinsamer Standard. Es ist so klein, so wenig, so einfach. Man lässt das Ego an der Tür, verständigt sich auf diese vier und spricht auf einmal eine gemeinsame Sprache.
Genau, und
Egal, ob du Sportschütze bist, Berufswaffenträger, der Jäger, alle machen das gleich. Gleich richtig.
ja, und ich meine, da in Houston, da waren so viele verschiedene Ausbilder mit so vielen verschiedenen Ansätzen. Und ich bin mir ganz sicher, der ein oder andere dachte, naja, was der da drüben ausbildet, ist jetzt vielleicht nicht das Grüne vom Ei oder so. Aber trotzdem, es war immer ein offener Diskurs. Und der Standard, auf den man zurückgefallen ist, war immer derselbe.
Ja, das war genau, diese Verständigung war da. Und dadurch wusste man, man ist doch, man hat vielleicht eine andere Ansicht, aber man ist doch im gleichen Boot.
Ja, definitiv.
Ja.
Ich würde mal sagen, wir kommen zur letzten Frage, weil wir sind ja jetzt schon relativ lange am Reden. Wenn du eine Botschaft an die Hörer senden könntest, was wäre das? Eine.
Ja, das sind so viele Botschaften, ne? Was ist eine Botschaft? Muss ich das tatsächlich drüber nachdenken? Mach du mal weiter.
Okay, meine Botschaft, ich meine, haben wir viel rausgearbeitet, ist wirklich dieses Ego-Ding. Na, egal in welcher Position das jetzt gerade gehört wird, ob als Jäger, Sportschütze, Behörde oder was auch immer. Ego kills a good hunter. Ego kills a good shooter. Ego kills a good instructor. Wirklich weg vom Ego. Das ist so wichtig, weil am Ende des Tages, gerade als Jäger, wir schießen auf unschuldige Lebewesen. Und dieses unschuldige Lebewesen hat es nicht verdient aufgrund unserem Ego, weil wir sagen, wir müssen nicht mehr trainieren. Ich muss mir gar nicht mein Mindset anschauen. Hat es das nicht verdient, dafür einen Weichschuss verpasst zu bekommen, den ich mir danach wieder schönrede, weil Dissonanz so funktioniert?
Ja.
Das ist so das, was ich mir mehr wünsche. Gerade in der Jagd, aber natürlich auch in den Punkt. Ich habe es gerade gesehen, gerade auf einem großen Match sich anscheinend wieder jemand ins Bein geschossen. Auch für sich selbst. Ne? So, im Ernstfall lernst du es halt, lernen durch Schmerz. Aber so weit wollen wir alle nicht kommen.
Die im Endeffekt, ja doch, ich habe letztendlich die Aussage ist die gleiche, aber der Josh hat das so schön zusammengefasst. Er sagte: When ego is present, learning is absent. Also, wenn das Ego mit im Raum ist, steht das Lernen meistens vor der Tür. Ne? Und er hat sich auch auf den griechischen Stoiker Epiktet bezogen. Du kannst jemandem nichts beibringen, der denkt, er wisse bereits alles. You can't teach a man what he thinks he already knows. Und das ist eines der Hauptthemen. Bleibt offen, bleibt beweglich im Geiste und versucht bitte und erkennt an, dass die meisten Herausforderungen, vor denen wir stehen, Softwareprobleme sind und nicht Hardwareprobleme. Wenn ich ein Softwareproblem habe, dann kann ich das nicht mit neuer Hardware lösen, weil die Software ja gleich bleibt. Ich muss die Software updaten. Und es nützt mir nichts, wenn ich mir eine neue Büchse kaufe oder die fünfte Büchse im gleichen Mittelkaliber, aber die Software dabei gleich bleibt. Ja. Punkt. Investiert in Ausbildung, Fortbildung. Und Fortbildung ist nicht den Franco-Monika-Katalog zu lesen. Ja, täglich. Investiert in Ausbildung, in Fortbildung, in allen Bereichen, nicht nur in dem, was wir schwerpunktmäßig tun. Ja, so. Aber das ist das, was euch auch keiner mehr nehmen kann. Eine Hardware, die kann kaputt gehen, die kann euch wegnehmen, was auch immer. Ja. Software-Updates kriegt man nicht mehr gelöscht.
Sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich. Ich finde, das war, ich denke, nochmal eine spannende Reise zurück nach Texas. Sowohl in, ich sag mal, Schießausbildungssicht als auch Sicht, als auch jagdlicher Sicht. Ich hoffe, euch als Hörern hat es gefallen. Wie immer, abonniert den Podcast, lasst bitte eine Bewertung da und teilt ihn gerne mit den Menschen, wo ihr sagt, die können davon profitieren. Ich denke, da war auch viel Mehrwert drin. Und ich freue mich, wenn die Folge online geht. Wird wie immer ein bisschen dauern. Aber bleibt dabei. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Nachmittag oder wonach immer ihr diese Folge hört. Ciao,
Alles
ciao.
Liebe, bleibt mal heil.